In der heutigen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Martin Stranzl und Peter Parkholt über das ÖFB-Nationalteam und über die österreichische Bundesliga. Außerdem ist die Fischer-Karriere von Martin Stranzl ein kurzes Thema, aber vielmehr geht es eigentlich um Borussia Mönchengladbach. Und am Ende verlieren wir uns eigentlich in einer Strukturdiskussion. Und Martin Konrad ist übrigens auch dabei. Viel Spaß mit dem Podcast.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 265.
Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Audiobeweis. Wir wollen über das Vergangene und über das Zukünftige sprechen, über das Vergangene beim ÖFB und auch das Zukünftige in der Admiral-Bundesliga. Und wir machen das heute in einer sehr illustren Runde, wie ich finde, mit Martin Konrad, Sky-Moderator und Sky-Kommentator, mit Martin Stranzl, ehemaliger Nationalteamspieler und auch ehemaliger Sky-Experte und mit dem aktuellen Sky-Experten Peter Parkholt. Hallo. Grüß euch.
Hallo.
Normalerweise fangen wir immer mit dem Gast an, das wäre in dem Fall Martin Stranzl. Jetzt aber, Peter, möchte ich gerne mit dir beginnen. Schön, dass du da bist. 1860 München war jetzt in den letzten Tagen immer wieder Thema. Was war dran? Warum ist dann doch nichts geworden oder alles ruhig gewesen? Das Telefon nie geläutet.
Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe viel in den Medien mitgekriegt, ich bin auch von den einen oder anderen aus München kontaktiert worden, aber nicht vom Verein, sondern von Freunden oder Journalisten, aber da hat sie nie was getan. Also sie haben jetzt einen guten Trainer gefunden und kann mir einen alles Gute weiterhin wünschen.
Ja, Markus Kaczynski ist jetzt am Ende geworden, 1860 München. Hast du auch, Martin, eine Verbindung zu diesem Verein? Warum kommt denn dieser Verein eigentlich nie zur Ruhe? In der dritten Liga, irgendwo im Mittelfeld aktuell unterwegs, aber gefühlt tut sich da alle 3-4 Monate was. Sei es am Trainersektor, sei es rund um den Verein, sei es in der Vereinsspitze, sei es Kaderzugang, Abgang.
Ja, da ich ja selber nicht dort im Verein tätig bin, sondern auch schon sehr lange weg bin, verfolge ich das Thema auch noch von außen. Zu meiner oder unserer damaligen Zeit war ja eine sehr starke Persönlichkeit im Verein, der halt die kleinen Gruppierungen, die es im Verein gegeben hat, immer sehr gut geführt hat. Und ab dem Moment oder seitdem die starke Person halt gefehlt hat, ist halt immer irgendwo was aufgepoppt. Das Gefühl hat man halt nach wie vor noch immer. Und deswegen ist es halt extrem schade, weil der Verein sehr lange eben auch eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet hat und eine wichtige Rolle in der Liga gespielt hat. Und deswegen ist es irrsinnig schade, dass der Verein nach wie vor es nicht geschafft hat, sich zu konsolidieren und wieder den Weg nach oben zu finden.
So, muss ich Martin ein bisschen noch weiterhören? Nein, es waren zwei starke Persönlichkeiten. Damals wie Karl-Heinz Wildmoser, 92 das übernommen hat. Er hat auch den Verein damals mit Schulden übernommen, aber er ist dieses Risiko eingegangen mit seinem Sohn und mit gewissen Leuten dahinter und hat im Sommer 92 dann in Werner Lorand geholt. Werner Lorand hat aber schon unterschrieben gehabt. Jetzt fällt mir nur der Name nicht ein, bei welchem Club das er schon unterschrieben gehabt hat. Also hat ihm der Karl-Heinz Wildmoser rauskaufen aus dem und diese zwei Persönlichkeiten haben dann den Verein fast 10 Jahre geführt, sehr erfolgreich geführt. Und es hat auch damals schon, Martin war ja dann schon Spieler auch, wie wir dann im Olympiastadion gespielt haben, es hat ja damals schon eine Fraktion gegeben, die immer gegen Karl-Heinz Wildmoser waren, die was auch immer gegen das Olympiastadion waren, haben aber nie bedacht, oder wollten nie eingestehen, dass man im Grünwalder Stadion Bundesliga nicht spielen kann. Man kann schon spielen, aber du hast keine Einnahmen. Da sind maximal, glaube ich, 25.000 Zuschauer reingegangen. Jetzt ist es überhaupt komplett reduziert, glaube ich, auf 15.000. Und da hat es immer diesen Stress gegeben mit dieser Fraktion, die was jetzt eigentlich den Verein mehr oder minder, sage ich jetzt einmal, übernommen haben nach dem Weggang von beiden. Und dadurch ist der Verein überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Also große Unstimmigkeiten auch innerhalb des Vereins. Und ich kriege das ja ein bisschen noch näher mit. Warum das dort weiterhin so ein Theater ist, jetzt ist ein neuer Präsident, ein Österreicher, beziehungsweise ein Vorarlberger. Und
in den letzten Wochen, Monaten?
Wir haben vor, glaube ich, 2 Monaten einmal telefoniert. Aber es geht einfach um das, jetzt fängt wieder das Thema an, Stadionumbau und so weiter. Das war schon zu unserer Zeit, jetzt reden wir aber von den 90er Jahren, also Anfang der 90er Jahre, 93, 94. Und seitdem ist dieses Thema am Tisch. Es gibt aber keine Baugenehmigung. Ich glaube, die dürfen nicht einmal ein neues Klo dazu bauen, weil die anderen rundherum sich gegen alles wehren. Und jetzt fängt man wieder mit einem Thema an, das Stadion umzubauen für 25.000 Leute. Aber da sagen wieder natürlich auch viele, 25.000, wie soll man da in der ersten Liga spielen? Wird es ja dann nicht ausgehen. Also dieser Verein kommt einfach nicht zur Ruhe und wenn man denkt, die sind 2017 abgestiegen und seitdem kommen die nicht hoch in die zweite Liga. Schade um den Verein, weil das Fanpotenzial ist einfach vorhanden. Also das ist weiterhin
eine stolze Persönlichkeit, ja. Du nämlich vielleicht ganz wichtig gewesen.
Ja, nein, der Verein besteht nicht an. Du brauchst dann wirklich einen gestandenen, einen guten Präsident, der was auch dementsprechend das Ganze führen kann, so wie es der Karl-Heinz Windmann sagt, der was mit seinen eigenen Geldern gearbeitet hat, gibt's auch wieder Geschichten, aber ist wurscht, aber dann mit Werner Lorand, ein Trainer, der was auch, wobei ich auch dazu sagen muss, weil jetzt da viele wieder sagen, beim Werner war alles super, es war beim Werner alles nicht damals super, weil viele vergessen auch damals, dass wir in der zweiten Liga eine tolle Herbstsaison gespielt haben, wo wir Rang 3 gehabt haben und mit 7 Punkten damals Vorsprung auf dem 4. souverän Dritter waren und haben dann im Frühjahr die ersten 5 Spiele verloren. Also, aber der Werner war einfach von der Art her so stark und die Mannschaft immer so geführt, dass da immer Zusammenhang war und dadurch ist da dieser Erfolg gekommen, aber was sie da in den letzten Jahren bei 60 ausspielt, ist unglaublich.
Also Sie sehen, Peter Packholt ist noch voll im Thema drinnen und gleich einmal ein Referat über 1860 München abgehalten. Vielleicht ein Tandem, Packholt, Stranzl in der Vereinsführung bei 60 München. Der Martin macht ja gerade die Ausbildung.
Aber der Martin war damals ein junger Bursch mit 17 Jahren. War damals schon sensationell.
Den letzten Nerven gekostet.
Ein Burgenlandler, dass ein Burgenlandler jetzt ohne Dings noch zu 60 nach München geht, dort bei einer Familie gewohnt hat. Und ich habe damals schon gesehen, hoppala, er ist groß, der kann ein bisschen was. Habe ich mir dann auch hochgenommen, zu dem, wo er dann mal Amateur drin hochgenommen hat. Aber der Werner hat ihm dann sehr schnell hochgezogen zu die Profis und hat einen tollen Karriereweg dann weitergemacht.
Gut, ich bin auch groß, ich kann jetzt nicht so viel.
Ja, aber...
Martin, ja, wie waren die ersten Eindrücke, wenn man da so als junger Mensch in ein anderes Land kommt? Sprache natürlich gleich, ähnlich, möchte man mal sagen. Und dann steht Peter Backholt vor einem und dann wird über vielleicht Aschborn oder Floridsdorf geredet.
Nein.
Oder gar nicht?
Nein, überhaupt nicht über die Themen. Also ich weiß es noch ganz genau, ich habe damals bei den Amateure gespielt und dann eben auch davor noch Jugend und Amateure, ne, weil ich hochgezogen worden bin. Und dann kam halt in der Halbzeit der Peter Backholt auch in die Kabine und hat mit dem Trainer gesprochen, mit mir gesprochen, hat gesagt, so, Halbzeit ist genug bis zum nächsten Tag im Kader von der ersten Mannschaft.
Bist du gestanden zur Halbzeit, darf ich das fragen?
Das keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Okay, war vollkommen egal.
Also damals, also weil jetzt jeder immer redet von Talenteentwicklung und Führung von jungen Spielern. Und ich muss sagen, wir hatten es ja damals schon. Peter war es ja auch immer wichtig, dass wenn ich meine Spieleinsatzzeit in der Profimannschaft nicht hat, war es völlig normal, dass du am nächsten Tag mit den Amateuren mitfasst oder eben auch nochmal mit der A-Jugend, um eben diese Spielminuten aufzusammeln. Und genauso umgekehrt, wenn schon gewusst hast, ja, du spielst jetzt nicht von Anfang an in der ersten Mannschaft, dann hast du am Vortag eben in der zweiten Mannschaft gespielt und Halbzeit und dann warst halt im Kader dabei. Also das war damals schon Usus und von dem her, aber wie gesagt, ich weiß noch ganz genau und für mich war es ein überragendes Gefühl. Erstens mal große Respektsperson auch damals, jetzt nach wie vor noch und dann eben die Zusammenarbeit über die Jahre und die Entwicklung, die man halt auch stetig gemacht hat.
Es ist, weiß nicht, ob sich Peter Backholt daran erinnern kann, heute, wir zeichnen am 13.10. auf. Ist das ein spezieller Tag für Sie, für dich?
Der 13.10.?
Ja. Nein. U21 Debüt am 13.10. gefeiert. ÖFB Nationalteam Debüt am 13.10. gefeiert 1982 gegen Nordirland.
Gegen Nordirland,
ja. 1-2 Tage aus. Also der 13.10. ist ein Tag wie jeder andere.
Ja, also das auf die. Ich weiß nur, dass es gleich noch der. Was war Weltmeisterschaft oder was war, oder Europameisterschaft war das Länderspiel und ich war damals beim Wiener und für mich vom Wiener Sportclub dann auf einmal diesen schnellen Werdegang beim Wiener Sportclub gemacht hat und auf einmal dann einberufen worden bin fürs Nationalteam. Das war damals schon für mich eine große Sache. Aber ich muss zu Martin auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wenn irgendjemand zu Hause irgendwas elektronische Geräte braucht, Fernseher zum Reparieren oder installieren oder sonst irgendwelche Anlagen, Martin ist der perfekteste Elektriker. Ich weiß noch, ich habe damals die Wohnung gewechselt in München und wir haben dann Probleme gehabt mit dem Fernseher und mit den ganzen Sachen da zum Installieren. Martin hat sich den ganzen Nachmittag um das Ganze gekümmert. Es hat dann zum Schluss eh nicht funktioniert, aber es wird. Aber er hat brav, weil ich habe ihn dann heimgeschickt, weil er hätte so lange gearbeitet, bis das Ganze fertig gewesen ist. Aber hat, doch, da ist er. Alles, was elektronische Sachen hat, bitte an einen Herrn Stranzl wenden.
Ist ein Talent vorhanden?
Technisches. Also besser wie am Fußballplatz. Also das
Handwerker. Ja, die Technik am Fußballplatz war aber auch nicht schlecht. Muss man schon zugeben, oder?
Ja, also er hat schon.
Er hat okay, schon das geht, das, er geht das auch nicht so laut über die Lippen.
Muss nein, sagen. Nein, er hat schon was gemacht. Sonst hätte er nicht den Werdegang gemacht.
Martin, dein Nationalteam-Debüt, hast du das noch auch datumsmäßig im Kopf oder auch nur den Gegner? Oder hat man das als Sportler, wenn man dann über 20, 30 Spiele im Nationalteam hat, vergisst man dann, wann das erste war?
A-Team gegen Schweden im März 2000.
Richtig, 1:1, 29.3.
Ja. Thomas Flögel Torschütze.
Ja, das war ich nicht gewusst, aber ich wusste, dass Nordirland ist.
Otto Baric, als Trainer, genau. Das führt uns auch schon zum Nationalteam. Wie ordnen wir denn das ein, was wir jetzt gesehen haben im letzten Lehrgang? Diesen 10:0 Rekordsieg gegen San Marino und dann diese 0:1 Niederlage in Rumänien, Peter.
Ja, gut, das 10:0, es war zum Erwarten,
dass
es war das sicher nicht, aber es war natürlich zum Erwarten, dass du gegen die Mannschaft keine Probleme kriegst, dass du auch dementsprechend die Tore machen wirst. Was mich sehr positiv gestimmt hat, war trotz allem die Zuschauerkulisse. Es waren doch über 30.000, also gegen San Marino, ich glaube zu unserer Zeit waren 300 gewesen, weil das hätte keinen interessiert, aber das muss man mal schon loben, dass da wirklich eine tolle Kulisse war und wie die Mannschaft dann auftreten ist, so tritt man gegen einen Gegner auf, wo du klar überlegen bist. Das, was gestern passiert ist gegen Rumänien, Rumänien ist nicht einfach zum Spielen. Also ich habe das auch in meiner Karriere damals in Rumänien, in Bukarest erlebt. Also wir haben, glaube ich, damals 4:0 verloren mit dem Nationalteam, soweit ich mich dunkel erinnern kann. Und diese Mannschaft gestern war wirklich sehr robust und hat dann einen guten Spielwitz auch gehabt. Also vor allem erste Halbzeit. Der Stürmer vorne, der hat uns schon einige Probleme bereitet und wir waren eigentlich vorne überhaupt nicht durchschlagskräftig. Darum hat mich ein bisschen dann die Aussage nach dem Spiel von Gregoritsch gewundert, der gefragt worden ist wegen seiner Person und er dann gesagt, er war heute nur da, er sollte nur anlaufen und den Gegner stören und zum Arbeiten. Also das kann ich mir bei unter Ralf Rangnick sagen. Schwer vorstellen, also der will schon, dass Fußball gespielt wird, dass Torschancen herausgespielt werden und Tore gemacht werden. Aber es waren doch der eine oder andere Spieler gestern nicht so im Spiel, wie man es sich gerne als Nationalmannschaft wünscht.
Martin, wie hast du die Leistungen des ÖFB-Teams gesehen gegen San Marino? Also dieser Satz, es gibt keine Kleinen mehr, es gibt dann doch noch Kleine, San Marino letzter. Der FIFA-Weltrangliste und dann eben auch noch die Performance in Rumänien, wo wir schon gehört haben, in Bukarest gleich die Fans mitgenommen, die Rumänen schwierig zu bespielen, weil halt doch eine Truppe die Qualität hat, haben sie ja bei der Europameisterschaft vergangenes Jahr gezeigt.
Ja, zum San Marino-Spiel muss man trotzdem festhalten, auch wenn der Gegner nicht gut war, du musst trotzdem mal die Tore schießen, was ja andere Nationen dann nicht so gemacht haben gegen San Marino. Oder auch
jeder Spieler hat eine Torbeteiligung gehabt, der auf dem Feld gestanden hat.
Vermeintlich kleineren, das heißt, da war der Fokus, das haben ja die Spieler dann auch nach dem Spiel gesagt, John, wir wollen hoch gewinnen, eben auch aufgrund vom Torverhältnis und da hast du auch gesehen, wie gierig der ein oder andere Spieler auch war und der Zug zum Tor, es hätten ja noch mehr sein können, wenn wir uns ehrlich sind. Und San Marino war halt in allen Belangen überfordert. Und dann zum Rumänien-Spiel. Ich habe so erwartet, weil sie zu Hause auch gegen Rumänien Probleme bekommen haben, speziell auch in den ersten 20 Minuten, wenn man sich zurückerinnern kann. Also da hat man schon gesehen, dass Rumänien was drauf hat. in der Mittelphase dann war Österreich besser und haben dann auch ihre Tore gemacht. Hinten raus, wenn die früher, wo die Chance da war, 10 Minuten vorher das Tor machen und dann weiß ich nicht, ob wir 2-1 gewinnen oder ob es nicht eventuell sogar unentschieden ausgeht. Also da hat man schon gesehen, dass da was da ist. Deswegen war es für mich jetzt nicht so überraschend, dass man auswärts da Probleme bekommen kann. Und das haben wir ja auch gekriegt. Und von dem her ist es nicht überraschend, aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass du es in der eigenen Hand hast. Die Jungs sind selbstkritisch genug. Sie haben auch diese Reflexion zu sagen, ja, heute waren wir halt, war man nicht gut, der Gegner hat uns, muss man auch sagen, ein bisschen die Schneid auch abgekauft mit ihrer Robustheit, mit ihrer Art und Weise zu spielen. Und von dem her auch jedes Spiel und die nächsten zwei, aber das ist eh immer so, jedes Spiel ist das nächste Spiel ist das Wichtigste. Ne?
Bevor wir da ein bisschen noch nach vorschauen, vielleicht aber trotzdem noch der Blick zurück, diese letzte Aktion. Im Endeffekt hat Österreich den Ball gehabt, wir haben versucht, auf das Tor zu gehen, Ballverlust, Foul, im Mittelfeld komplett freier Ball auf die Seite, der geht einmal rein, der kommt nochmal raus, der geht ein zweites Mal rein. Ralf Rangnick hat diese ganze Situation als, er hat es österreichisch versucht auszudrücken, deppert.
Herr Leimer, ich glaube, der Leimer war es, was im Ball, glaube ich, so schlecht weggespielt hat.
In der Offensive?
In der Defensive, ja. Ich rede schon von...
Dann auch noch im ersten Ball.
Ach so, wie der Ausrissball
auf die Flanke. Ja, so ist, da hat er schon schlecht gelehrt gehabt. Nicht? Aber da wirst du nur mehr über die...
Martin, wirst du die Situation gesehen, diese ganze Verkettung dieser Geschichten?
Ich sehe es halt wieder aus meiner Verteidigungssicht und das kritisiere ich schon seit Jahren, auch wenn man die Trainerausbildung sieht. Wir trainieren ja immer nur sehr im letzten Drittel. Wie wollen wir Tore erzielen oder wie wollen wir hoch anlaufen und wie wollen wir da in die Balleroberung? Was machen wir nach der Balleroberung? Aber ich habe in keiner Ausbildung gehabt, wo man sagt, okay, wie wollen wir die Box verteidigen, wie wollen wir Strafraum verteidigen, wie wollen wir Flankensituationen, Überzahl, Unterzahl verteidigen und sieht man auch in der österreichischen, aber auch in der deutschen Bundesliga und gestern Nationalmannschaft war halt dann wieder ein Paradebeispiel, wenn man genau hinschaut, sind am Flügel 3 Spieler gegen 2 rumänische Spieler und der kappt ja nach innen ab und kann unbedrängt die Flanke schlagen, wo ich sage, wenn ich die Gier habe, wie vorne, dass ich vorne drauf gehe und die Balle oben habe, warum habe ich die nicht hinten? Also das ist für mich der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, im Strafraum gibt es keine, unter Anführungszeichen, Raumdeckung, sondern da habe ich mich am Mann zu orientieren. Da muss ich am Mann dran sein, stelle den Körper rein. Und wenn ich dann das Duell in der Luft verliere, mache ich keinen Spieler der Welt einen Vorwurf, weil er ist da. Aber wenn ich halt nur im Raum stehe und reagiere auf den Ball, der kommt, dann habe ich halt ein Problem. Speziell auch mit der Wucht, die halt die rumänischen Spieler haben. Und das sind eigentlich die Dinge, die für mich halt dann augenscheinlich waren, dass die vorne den Ball verlieren oder dass es ein Foul ist, ja, das passiert. In Situationen ist einfach so.
Dann war er auch überzeugt beim Kopfball. Waren 2 Rumänen und 3 Österreicher, weil die anderen waren weiter vorne.
Und 3 Spieler decken vorne unter Anführungszeichen den Raum und hinten ist halt keine Zuordnung. Und das ist halt das, worauf ich schaue. Und da ist halt die Frage, trainiert man es nicht, was mit den Spielern? Also, aber das spiegelt für mich ja schon die letzten Jahre so, wenn ich mir die Spiele anschaue, gucke ich halt immer sehr genau auf das, weil es halt sehr auffällig eigentlich ist, ja.
Ich wollte nur zu diesen beiden Spielen 2 Dinge sagen. Das erste ist, was mich nahezu schockiert hat, war die veröffentlichte Meinung nach diesem Spiel gegen San Marino. Also bei aller Wertschätzung, wenn das ein Testspiel ist gegen einen steirischen Landesligisten oder Fünftligisten und man gewinnt 10-0, dann wird das positiv gesehen, dass die Mannschaft, wie du gesagt hast, Gier hat und gewinnen will. Aber man hat ja an den Tagen danach den Eindruck gehabt, wir sind erstens schon bei der Weltmeisterschaft und dort wahrscheinlich auch schon kurz vorm Einzug ins Halbfinale oder Finale. Also das war für mich noch einmal kein Vorwurf an die Mannschaft oder an die Spieler und den Trainer, wo ich glaube ich schon das Gefühl hatte, da ist die Einordnung sehr wohl geschehen, aber dieser Hype bei so einem Spiel, bei so einem Gegner, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nachvollziehbar.
Das ist Österreich.
Ja, und jetzt könnte man sagen, 4 Tage später dann möglicherweise gleich wieder das andere Extrem. Nicht? Und da wollte ich eben dazu sagen, das ist jetzt für mich seit der Europameisterschaft überhaupt nichts Neues. Also wenn man die österreichische Nationalmannschaft die Spielen gesehen hat in der Nations League gegen Norwegen, vor allem gegen Slowenien, immer dann, wenn es drauf ankommt, könnte ich sagen, gegen Slowenien unentschieden, Serbien, Playoff, ausgeschieden. Ja? Und jetzt in der Qualifikation, das sind ja alles sehr enge Ergebnisse gewesen. Rumänien ein Torunterschied, Zypern ein Torunterschied, Bosnien ein Torunterschied. So, jetzt auch wieder ein Torunterschied, aber in die andere Richtung. Lassen wir mal San Marino beiseite. Das heißt, es ist eine enge Kiste. Österreich muss dankbar sein, so genau wie vor, für diese Auslosung. Weil die Italiener haben Norwegen bekommen. Ja? Und die müssen jetzt, das kann man jetzt schon sagen, im März quasi Playoff spielen, als Zweiter im besten Fall. Das heißt, wir müssen dankbar sein für die Auslosung und es ist die Chance, aus eigener Kraft es zu schaffen. Punkt. Und das ist das Positive. Aber es ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag vieles erreichen kann, aber an einem nicht so guten Tag, wie schon mehrfach in den letzten Spielen gesehen, es eben auch in die andere Richtung gehen kann. Und deswegen sage ich mal, ist für mich weder der Hype noch die harsche Kritik beides nicht nachvollziehbar.
Ja, das Ärgerliche an der ganzen Situation ist ja, dass es ja eine 0-0-Partie mehr oder weniger war. Ihr widersprecht mir, weil wenn ich da komplett falsch liege. Martin, du grinst ein bisschen. Aber das Ärgerliche ist die Tabellensituation jetzt. Weil der eine Punkt mehr wären 3 Punkte Vorsprung plus 8 Tore Vorsprung auf Bosnien gewesen. Das heißt, ein Sieg in Zypern hätte gereicht und die ganze Geschichte wäre erledigt gewesen. Dann hätte man nämlich gegen Bosnien verlieren können. Wenn jetzt die Bosnier ihre letzten beiden Spiele gewinnen, sind die Gruppenerster.
Und das ist die kuriose
und Geschichte. Das ist jetzt die ganze...
Die kuriose Geschichte ist, 2 Unentschieden reichen Österreich. Ein Sieg, also 3 Punkte
könnte nicht
im
reichen.
Ersten Spiel, aber dann die Niederlage reicht nicht. Das heißt, es ist, man muss, das ist, also außer die Bosnier gewinnen nicht gegen Rumänien.
Das muss man auch mal passieren. Die müssen zuerst einmal in Rumänien, glaube ich, spielen. Die,
ja. Nein, sie spielen zu Hause.
Trotzdem.
Aber trotzdem,
da muss auch mal gewinnen.
Aber ja, ansonsten gibt es ein Entscheidungsspiel.
Vor allem die Bosnier, die Rumänen können ja auch noch auf den 2. Platz kommen. Die könnten sogar noch die Gruppe gewinnen in einem sehr interessanten Radl, das dann noch zustande kommen müsste. Aber das sieht man einfach.
Du bist aber weit weg.
Naja, aber
nein, Österreich haben, muss alles verlieren. Wir sind der Österreich.
Genau.
Und wir haben schon einen tollen Kader
momentan. Genau, ein Unentschieden Österreich auf 16.
Österreich, Bosnien,
Unentschieden. Und beide gewinnen, hochgewinnen.
Ja, stimmt. Ja,
aber ja, aber sind wir dann schon wirklich im Reiz der Spekulation.
Es ist auf deiner Seite schön, dass es spannend ist, aber das ist halt Fußball. Das sind die engen Geschichten, sind halt dann und du kannst halt nicht jetzt sagen, das ist jetzt, Magmadewiesen unter Anführungszeichen, das spielt es halt nicht mehr. Aber ich sehe es auch, ich sehe es nicht so tragisch. Medienlandschaft in Österreich, oder wir kennen uns, unsere Nation, wir kennen ja uns als Fans ja auch, wo wir sofort auf der Seite sind, aber im nächsten Atemzug halt auch wieder da. Ich kenne es als Spieler auch, von dem her geht es halt dann auch wieder schnell in die andere Richtung. Und nichtsdestotrotz, egal welcher Gegner das da ist, und wenn du dich qualifizieren willst, sagen wir so, wenn du dich qualifizieren willst, ist egal, wer dann der Gegner ist, du musst halt performen und musst gewinnen.
Das ist auch vielleicht ganz gut jetzt, dass, sag ich so, kann ja was Positives auch diese Niederlage sein, damit weißt du, hoppala, gegen Zypern muss ich da sein. Und ich bin überzeugt, dass ich das, die Spieler auch wissen und auch dementsprechend dann so in das Zypern-Spiel reingeht, dass man dort schon alles klar macht.
Es war ohne Alaba und ohne Mwene allerdings.
Genau, die
beiden
sind gesperrt.
Und ja, dann müssen wir auch noch schauen, ist, glaube ich,
hat man ja vorher
groß genug. Und wie der David Lang verletzt war, hat man auch ohne den. Also natürlich ist er ein wichtiger Bestandteil, aber das gehört halt zum Fußballgeschäft dazu.
Also ich glaube, auf der Innenverteidigerposition haben wir jetzt nicht gerade einen Spielermangel.
Das ist nicht unbedingt das große Thema. Aber vielleicht vorne in der Offensive, Marko Nautovic ist gegen Rumänien nicht reingekommen, das Knie hat gezwickt, die Belastung gegen San Marino war dann am Ende zu viel, war so die Aussage, war vielleicht da auch dieses ganze Thema mit, er kann Rekordtorschütze werden, er will das wahrscheinlich zu Hause machen, hat gemerkt gegen San Marino, okay, das ist möglich, ist es vielleicht eine krude Theorie, aber hätte man als Trainer in der 60. Arnautovic vielleicht runternehmen müssen im Hinblick auf Rumänien, natürlich auch mit dem Wissen, wie das Rumänien-Spiel dann verlaufen ist?
Nein, so wie das Spiel gelaufen ist, war's klar, dass er durchspielen wird. Was ich schon vor einigen Wochen ja bemängelt habe, wir haben im Moment in Österreich keinen, Wurmbrand ist der einzige Junge, was jetzt nachher, aber mir fehlen die Stürmer. Bei uns sterben die Stürmer aus. Also wir haben jetzt mit Gregoritsch, der was
in... Du meinst jetzt mit dem Wurmbrand, weil ist ja für mich ein Flügelspieler.
Ist ein Flügelspieler, aber ist ein Stürmer.
Ne,
aber,
sagen,
ne? Ja, aber der Wimmer spielt auch eigentlich aus der Tiefe. Aber ich rede jetzt von reinen Stürmer. Okay. Wir haben in Österreich momentan keine Stürmer. Also ich weiß nicht, was in der ganzen Jugendarbeit oder wie sich das da in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dass da überhaupt nichts nachkommt an Stürmerpositionen.
Martin, du bist einer, der sich mit diesem Thema sehr auseinandersetzt, auch ein kritischer Geist zu diesem Thema. Wo siehst du da den Punkt, wo man ansetzen sollte, müsste oder es vielleicht vor 10 Jahren hätte tun müssen?
Also ich war ja viel unterwegs jetzt auch mit dieser Teamchef, trainieren mit dem Teamchef-Tour in ganz Österreich, wo wir ja verschiedene LRZ-Stützpunkte da waren und damit mit Spielern trainiert hatten. Und sehe es auch, wenn ich mir viele Spiele auch anschaue im Nachwuchs und auch Trainings verfolge oder mit den Trainern im Austausch bin, ist es ein hausgemachtes Problem, weil wir im unteren Bereich die letzten Jahre halt verabsäumt haben, die Basics zu trainieren. Und dass man mehr darüber nachgedacht hat im mannschaftstaktischen Kontext, anstatt in der individuellen Bereich. Und wenn ich halt dann von den Spielern, aber auch von den Trainern höre, ja, Torschuss trainieren wir eigentlich nicht, sondern das ergibt sich aus dem Spiel. Dann weißt du ja, dass die Probleme hausgemacht sind.
Das heißt, vielleicht ein paar wenig Torschüsse, wenn das nur im Spiel passiert. Ne?
Genau, so. Und um das, was es geht. Deswegen ist ja im Ausbildungskonzept ganz klar drin, jeder Spieler einen Ball und in jeder Trainingsübung oder in jedem Training sollen Torschüsse dabei sein. Die Jungs sollen aufs Tor schießen. Und wenn es aufs Tor schießen, bevor das Training überhaupt losgeht, das ist ja auch so ein Ding, dass alle müssen kommen, alle warten in der Kabine und dann gehen wir alle gemeinsam raus, auch schon im U12, U10, U14 Bereich und fangen an zum Trainieren. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also die Jungs sollen ja auch schon vorher draußen sein, sollen sich mit dem Ball beschäftigen. Deswegen soll auch jeder Spieler einen Ball haben. Und wenn sie da schon aufs Tor schießen, dann schießen sie halt da schon aufs Tor. Das ist ein Irrglaube, oder dass wir meinen, sie verletzen sich, wenn sie in der U12, U13 unaufgewärmt aufs Tor schießen. Das hat irgendwann mal angefangen. Klar, wenn du es nie gemacht hast und dann gehst du mit 18, 19 raus oder 20 und knallst aufs Tor, dann wirst du was tun.
Oder mit 40.
Oder mit 40. Ne? Aber wenn du es, da sage ich schon, so wie es bei uns war, wenn du mit 10, 11, 12, 13, 14, bevor du überhaupt, oder wenn wir auf der Wiesn waren und wir haben einfach aufs Tor drauf gebolzt, dann adaptiert dein Körper halt einfach. Dein Körper ist gewohnt, das heißt, dein Körper ist belastbar. Du machst deinen Körper belastbar, die Strukturen belastbar über die Zeit, über die vielen Torschüsse, über die vielen Aktionen, die du machst. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass die Jungs oder dass wir die Jungs als Trainer so vorbereiten, dass sie, wenn es Richtung Spitzenbereich geht, Spitzensport, dass sie belastbar sind und nicht alles über Matchpläne, Videoanalysen oder mannschaftstaktische Sachen versuchen irgendwie abzuwälzen, so wie wir es halt leider die letzten Jahre oder Jahrzehnte gemacht haben.
Ja. Zu viel Struktur, zu wenig Freiheit, Peter, kann man das so zusammenfassen vielleicht?
Ja, es ist das Problem ist vielleicht auch schulisch bedingt, ist nicht so wie zu unserer Zeit, wo du zum Mittag heimgekommen bist, dann das Backel weggekaut hast und dann war frei. Ich glaube, auch die Schulstunden sind jetzt ganz anders. Aber was mir oft wundert, ist, wenn du so ein Jugendtraining ausschaust und dann tust mit 10, 12-Jährigen dehnen, dann frage ich mich, was soll der dehnen? Was dehnt der? Ja? Also ist für mich absurd. Also ich denke mal, ich gehe noch immer zurück auf die goldenen Jahre, die sind zwischen 8 und 12, lass die Buben kicken, lass spielen, lass einmal auch stehen bleiben bei einem Training oder bei einem Match, weil als Kind regeneriert der Körper eh von allein. Du rennst immer dumm und dann hast du irgendwann einmal keine Luft mehr, aber das sind halt andere Zeiten, jetzt wird alles, so wie es der Martin jetzt gesagt hat, jeder Trainer, da müssen wir wie eine Schablone, der darf das nicht machen, der darf nicht, ich gebe Martin vollkommen recht. Ja, früher ist man ausgegangen. Bumm, und hast geschossen aufs Tor und hinbeholzt und irgendwelche Sachen gemacht. Heute wird das alles, müssen sie alles in der Gruppe machen und der darf das nicht machen, der darf das nicht machen. Und das ist der falsche Weg. Warum sind uns diese Kleinländer, da rede ich jetzt Balkan und so weiter, warum sind uns die in einer Weise in den weit voraus? Weil die das einfach nicht haben, diese Möglichkeiten, was unsere Kinder haben. Nicht?
Ich meine, aber Sport auch einen anderen Stellenwert hat.
Ja, das allgemein auch. Aber
sie haben halt treffen auch sie am wenig Fußballplatz und spielen
irgendwo. Fußball. Ja, die stehen auch auf der Straße oder was ich was.
Nochmal im Fußball.
Klar, uns geht es gut in Österreich. Also wir haben wirklich eine gute Entwicklung gemacht in Österreich. Jetzt rede ich nicht vom Fußball, sondern allgemein, weil es uns einfach im Großteil der Leute sehr gut geht. Aber was halt weg, man braucht nicht mehr reden von einem Straßenfußball, das machen die am Balkan noch. Das machen die vielleicht in die Länder noch so, Rumänien, Bulgarien und so weiter im Osten. Kann man noch reden von Straßenfußball. Und es ist noch immer das halt, dass du auf der Straße einmal die Basics lernst und heute werden aber bei uns die Basics beim Training gemacht. Und dort haben die Kinder schon den Vorteil halt, dass sie halt die spielen halt, weil sie sich bewegen wollen und weil sie eh nichts anderes haben. Also machen sie das. Und der Martin liegt da vollkommen richtig da bei der Nachwuchsarbeit, dass da einiges schiefläuft.
Das Thema Dehnen verändert sich auch, hat sich in den letzten 30 Jahren ja. Statisches Dehnen, dann
dynamisches Training,
dynamisches Training, vielleicht gar kein Dehnen, Dehnen vorher sinnvoll, ja, nein, Dehnen nachher sinnvoll, ja, nein, vielleicht in eine Yoga-Übung eingearbeitet. Gibt es ja unterschiedliche Ansätze und jeder Körper reagiert auch anders. Das ist ja das nächste Thema. Ja. Beim einen funktioniert das gut, beim anderen, der kann sich damit besser identifizieren und das ist halt schon ein großes Thema, aber das führt uns jetzt vielleicht, glaube ich, ein bisschen zu weit in die
was
Thematik.
Was du sagst, finde ich ja ganz witzig. Dann schau dir mal das Aufwärmprogramm an von den Bundesliga-Vereinen.
Alle gleich.
Und wir reden permanent von...
Aber einer braucht vielleicht gar nicht.
Nee, der eine braucht vielleicht das, der andere braucht vielleicht das und ich sage, eigentlich sind sie alt genug, um zu wissen, was brauche ich überhaupt? Aber wir gehen ja leider sehr häufig dahin, dass wir sagen oder für uns selbst versuchen, ein Alibi zu schaffen, zu sagen, ja, aber ich habe alles gemacht, ich habe alles vorbereitet. Jetzt seid ihr dafür verantwortlich, wie ihr dann in die Umsetzung geht. Ne? Und das finde ich so. Wir reden immer über Individualisierung, aber im Endeffekt das Aufwärmen macht jeder gleich und ist es seit, weiß ich nicht, später seit 30
Jahren. Vor dem Aufwärmen, vor dem klassischen Aufwärmen auf dem Feld gibt es dann schon...
Noch Aufwärmen für jeden Einzelnen.
Also da gibt es Leute, die wärmen 1,5 Stunden auf. Also,
damit
alles aktiv und geschmeidig ist.
Ja. Martin kommt auch noch aus einer anderen Generation. Wenn du es noch individuell aufwärmen, dann hast du dich aufgewärmt. Heute, wenn es das denn, ich habe das bei Klagenfurt ein paar Mal gemacht, habe ich gesagt, selber, nur, das Problem ist, der rennt einmal quer, einmal retour und dann steht er schon und tut einmal dumm, tut denen. Also der ist nicht einmal noch richtig, dass er Impuls ein bisschen aufgebracht hat oder dass er ein bisschen warm ist, da eingelaufen.
Ja, Peter, da frage ich dich, woran liegt das? Da sind wir wieder im Thema, wenn du im Nachwuchs schon damit anfängst, mit sowas, ja, dann weiß er es halt auch nicht. Also ich bin halt immer ein Freund davon, wenn ich mit den Jungs so gearbeitet habe, dass ich sage, ja, okay, dann selber aufwärmen, wenn was passiert, dann hat er ein Learning davon. Und das kannst du halt auch den Spielern mal zugestehen. So, dann lernt er halt daraus, dass er ein Blödsinn, so war es ja bei uns auch. Ja. Wenn du einen Blödsinn baust, dann lernst du halt auch dazu, dann übernimmst du die Verantwortung dafür und dann geht es weiter das nächste Mal. Dann weißt du halt das nächste Mal, okay, das darf ich halt nicht machen. Aber wir fangen ja immer an, auch im Coaching oder wenn wir mit den Spielern reden, dass unsere Sicht die Wahrheit ist. Für jede einzelne Person, was am Platz ist. Dabei hat jeder Spieler ja auch nochmal seine eigene Meinung, seine eigene Ansicht. Und sein eigenes Gefühl und Bedürfnis. So. Und immer sein eigenes da drüber zu stülpen, ist halt schwierig. Ja. Und da scheiden sich auch schon wieder die Geister.
Inwiefern ist das vielleicht auch ein Thema, dass junge Menschen sehen oder junge Sportler sehen, wie das Nationalteam sich aufwärmt oder die Profis sich aufwärmen und sagen, wir wollen das genauso, wir machen das genauso, obwohl der vielleicht noch gar nicht so weit ist. Dass er das braucht oder gar nicht sieht, was im Hintergrund passiert, sondern er will.
Das ist ja nicht das Problem.
Erinnern wir uns an Roger Spry, wo
ja, aber das
im Rhythmus aufwärmen und dann ist auf einmal sind die U14-Mannschaften auch im Rhythmus klatschend aufwärmen durch die Gegend gelaufen.
Aber das ist ja das Problem. Das ist nicht das Problem der Spieler, sondern das Problem von dem Trainer. Der Trainer sieht das ja und transportiert es bei sich ins Training ein. Der Trainer sieht irgendein Instagram-Video mit einer coolen Trainingsform und sagt, boah, geil, das mache ich bei mir jetzt auch im Training, ohne sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, was bewirkt die Übung überhaupt? Ist die Übung überhaupt altersgerecht für meine Mannschaft geeignet, dass ich sie überhaupt machen kann? Das ist ja das Thema, wo die alles kopieren und versuchen, im unteren Bereich reinzudrücken. Und die Schlagzeilen, die was immer gekommen sind, trainieren wie die Profis. Du hast es gerade angesprochen. Jeder Verein wirbt damit, wir kommen zu euch und trainieren wie die Profis. Wird ja etwas suggeriert. Und die Trainer gehen dann her und setzen das halt dann dementsprechend um. Na, im unteren Bereich, im Kinder-Nachwuchsbereich hast du nicht zu trainieren wie die Profis. Das sind andere Dinge essentiell. Da musst du die Dinge komplett anders gestalten. Und solange wir mit diesem Schwachsinn nicht aufhören, wird sich im unteren Bereich halt auch nichts ändern.
Tut mir leid, ist so. Wir wollen das jetzt auch nicht verteufeln. Es bringt natürlich schon noch ein bisschen Spaß rein, wenn man sagt, ja, schau, beim Nationalteam, die machen das so, dann glauben die Kinder auch, das passt, aber es muss natürlich kindgerecht sein oder jugendlich gerecht. Etwas,
die Einführung der Akademien, ich meine, wir reden jetzt über Nationalmannschaft, wo ja viele sagen, das ist seit den 1970er Jahren wieder eine Nationalmannschaft. Der Martin weiß es selbst, weil er hat gespielt zu einer Zeit in der Nationalmannschaft, wo er mit dem Bogatitz und mit dem Schopp, ich glaube, die waren die einzigen Legionäre am Anfang. Und das heißt, da war auch die Qualität dementsprechend, könnte ich jetzt sagen. Und mittlerweile haben wir aufgrund der Einführung der Akademien im Jahr 99-2000, da sieht man eben seit den 2010er Jahren, 2020er Jahren, dass schon die Qualität auch gestiegen ist. Aber, und da komme ich jetzt zurück, es gibt eben Bereiche wie Sturm, also Stürmer, Mittelstürmer, genau der in der Strafraum. Da gibt es offensichtlich in der Ausbildung ein Problem. Es ist halt in vielen anderen Bereichen hat es funktioniert, könnte man jetzt sagen. Wurscht, ob es in der Defensive ist, ob es das Anlaufen, also auch verschiedene Formen, Flügelspieler und so weiter. Es ist nicht alles schlecht, aber offensichtlich wurden gewisse Bereiche vernachlässigt.
Ja, und es wurden schon gute Rahmenbedingungen geschaffen, das hat der Peter ja auch gesagt, die da sind, aber es fehlt halt die Person, die in der Umsetzung dafür verantwortlich ist, die muss halt genau wissen in der Altersstruktur, was mache ich in dem Bereich mit den Jungs. Und es kann für mich nicht sein, dass wenn sie nur 14 oder 13 Trainer liegen lässt, Technik zu trainieren, Basics zu trainieren, Torschüsse zu trainieren, dass du 15 Trainer hergeht und sagt, ja, warum soll ich das mit dem jetzt trainieren? Ich bin doch schon für was anderes verantwortlich. Der lässt das liegen. Der schiebt es in die nächste Ebene. Der U16-Trainer sagt das Gleiche, der U18-Trainer sagt das Gleiche. Und dann kommen die oben an und dann sagen die Profi, was soll ich mit dem? Ich habe keine Zeit, dass ich mit dem diese Sachen erarbeite. Und deswegen, ich war ja am Anfang...
Der hat vielleicht auch nicht den Biss dann dazu zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt wirklich noch 1,5 Stunden nach dem Training hin und schieße, während alle anderen schon...
Zeigen wir zum Beispiel einen Nachwuchstrainer, der was den Spielern zeigt und erklärt, wie löse ich mich vom Gegner.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich, also ich nicht glaub, so viele doch, Nachwuchstrainer kenne.
Also. Du siehst das ja heutzutage. Es gibt keine Gegenbewegung mehr. Martin wird jetzt wissen, was ich jetzt meine, weil er selber Abwehrspieler war. Das wird nicht mehr diese Basics, das sind Basics für mich. Vor allem, wenn ich jetzt schon Stürmer, es geht jetzt gar nicht um Stürmer, auch ein Mittelfeldspieler muss ich lösen. Wie löse ich mich von einem Gegner? Wie kann ich mich freilaufen? Und so weiter. Solche Dinge, diese wirklich diese einfachen Sachen. Du siehst heutzutage gar nicht mehr dieses, der Stürmer steht, schaut die an, wie sie ausspielen lassen. Ja, wie soll ich die ausspielen, wenn der Verteidiger dahinter ist? Dieses ja, Lösen. Das ist die Schule, glaube ich, diese ganz kleine Schule. Ich glaube, da wird auch sehr viel vernachlässigt. Es ist auch so, jeder von die Kinder würde da machen. Aber wenn du sagst, du bist Stürmer, ja, dann kriege ich ja nicht so viele Bälle. Das hat sich aus einer gewissen Zeit entwickelt, wo ich das mitgekriegt habe, wo jeder nur so quasi, ich will einen Zehner spielen. Ich will gar nicht ganz vorn spielen, ich will viele Bälle haben, aber ich will Tore machen. Und so ist das jetzt in den letzten Jahren passiert, dass momentan keine Stürmer rauskommen.
Und das hat, glaube ich, Andi Herzog hat es gesagt in seinem Interview, da gebe ich ihm auch recht, ist ja nichts verwerflich. Die Trainer, die in der Akademie sind, die wollen in ihren Karriereweg weiterkommen. Wie kriegst du Sichtbarkeit? Sichtbarkeit bekommst du über Punkte, die du holst, in deiner Mannschaft gut ist. Und darüber kommst du halt weiter. Und deswegen ist es halt auch so extrem wichtig, dass der sportliche Leiter oder Akademieleiter, der dafür zuständig ist, auch in der Personalauswahl genau weiß, wen hole ich mir da ins Boot und wie arbeitet der mit den Jungs und auch ganz klare Rahmen vorgibt, was er von ihm erwartet, dass es nicht wichtig ist, am Wochenende zu gewinnen, sondern dass es wichtig ist, das Allerwichtigste, wie viele Spieler schaffen es, oben anzukommen. Das muss die Benchmark sein, daran müssen wir uns orientieren und nicht zu sagen, wir sind Meister geworden in der U18 oder U16 oder U15 oder U14, weil ich kann es aus eigener Erfahrung...
Das Gegenteil sein, Erfolgserlebnisse sind ja auch positiv.
Die Siegermentalität
ganz oben.
Wollen ja die Spieler sowieso haben, aber es kann ja nicht sein, dass der Trainer selber mehr gewinnen will wie die Spieler. So, und dann nehme ich halt immer das Beispiel her, mich hat kein einziger Journalist in meiner ganzen Karriere gefragt, und? U15 Trainer Meister geworden, U16 Torschützenkönig geworden. Das hat keinen interessiert.
U15, U16 Torschützenkönig geworden?
Weiß ich gar nicht, glaube nicht.
Ja, Torschützenkönig als Verteidiger. Zu den Namen Torschützenkönig. Naja, aber kann ich sein beim Hallenturnier zum Beispiel.
Nein, da war er nicht geeignet.
Ich habe nie Hallenturniere gespielt, weil ich nicht geeignet sagte, ja, ich habe andere Fähigkeiten und Qualitäten gehabt, die mich halt dann auch nach oben gebracht haben. Und dieser Stärke, das hat ein Trainer Peter Backholt gewusst, das hat ein Trainer Werner Lorand gewusst, das hat ein Trapattoni gewusst oder alle Trainer, die ich hatte, die haben mich ja genommen oder geholt aufgrund meiner Stärke, die ich halt hatte. Und nicht gesagt, ja, aber das, jetzt flachst der Peter drüber, aber das hat er nicht gekönnt, das kann er nicht, das kann er nicht. Und da verfallen wir leider immer sehr häufig hin. Sondern ich hole ja einen Spieler da rein.
Das nicht können, ja. Das muss man schon sagen. Ja.
Also da muss ich. Das ist ja auch das, was Andreas Herzog gesagt hat. Stärken und nicht versuchen, eine Disbalance dann irgendwie auszugleichen.
Das ist ja auch der Fehler im Nachwuchs. Soll
die Weltklasse sein.
Man lässt die Spieler nicht entwickeln. Man will immer lässt den Spieler seine Stärken und fördert die Stärken. Es gibt viele Nachwuchstrainer, die was sagen, aha, der kann mit dem linken Fuß nichts. Da müssen wir mehr mit dem linken Fuß arbeiten. nein, lass doch den, arbeit an seine Stärken und versuch, die Schwächen ein bisschen zum Verbessern, aber nicht die Schwächen komplett zur Stärke machen. Ja, weil dann wird der Mensch, der Spieler, ja völlig unruhig. Ja, ich sage immer, arbeite an die Stärken, was du hast, verbessere deine Stärken und die Schwächen versuchen wir ein bisschen halt zum minimieren.
Was passiert, wenn du das Niveau so angleichst?
Mittelklasse.
Mittel. So, und dann über Mittelklasse, über Durchschnitt wirst du nicht Profi werden oder es schwer haben, sagen wir so.
Gut, wir driften jetzt ein bisschen ab in eine Revolution.
Ja, aber wichtiges Thema.
Absolut. Und ein großes Thema ist, wir haben
die Ausbildung der aktuellen Teenager, das sind die Spieler in den nächsten 10, 15 Jahren.
Und wir haben auch die Nachwuchstrainer angesprochen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ein Nachwuchstrainer, die Wertschätzung, die ein Nachwuchstrainer bekommt, ist in Österreich gegen Null laufend. Also ist schön, dass einer da ist. Ja, und manchmal macht es ein Vater von einem, weil es einfach keinen gibt, der sich findet, weil Vereine das nicht entlohnen, bezahlen oder den Wert dafür nicht sehen. Und das ist ein Riesenthema. Ist natürlich ein großer finanzieller Brocken, das ist schon klar. Aber du Nachwuchstrainer wie gute Lehrer gehören bezahlt.
Ja, aber fertig. Du sprichst ja den Kernpunkt an. Wir denken ja nach wie vor in unserer Gesellschaft, wenn wir mehr Geld hernehmen und im Top-Niveau reinblasen, dass die Qualität besser wird. Das funktioniert aber nicht. Sondern du musst hergehen und du musst einen Weg finden, dass du in den unteren Bereich versuchst, mehr Geld aufzustellen, damit halt unten Qualität an Trainern reinkommt, die halt vernünftig mit den Spielern arbeiten oder die Möglichkeit, den Trainern zu geben, ihnen Unterstützung, deswegen auch das Ausbildungskonzept. Wir gehen ja nicht her und zeigen mit dem Finger und deuten auf jeden, aber so nicht, sondern wir bieten ja Unterstützung an. Weil es macht ja keiner mit absichtlich falsch oder schlecht, sondern es ist irgendwann dahin abgedriftet, jetzt müssen wir es wieder aufbrechen und wir wollen Unterstützung anbieten, dass wir jetzt alle gemeinsam wieder in die richtige Richtung gehen. Um das geht's eigentlich und da bin ich bei dir. Und da musst du halt auch für die Rahmenbedingungen sorgen, als Verband, als ÖFB oder wer auch immer, dass die Mittel, die da sind, auch dementsprechend in die Bereiche reinkommen und dementsprechend adäquat die Trainer halt auch bezahlt werden.
Werden diese Unterstützung? Wisst ihr, was ich spannend finde? Alles, was das ist, was ihr beiden jetzt gesagt habt, das haben wir schon vor 50 Jahren. Ich meine, ich bin jetzt da knapp über 60.
Ja, Nationaldebüt haben wir heute.
Und, ja, 1982, und ja. Sagen wir halt jetzt 40 Jahre. Genau zu diesen Themen, was ihr beide redet, alles richtig. Aber das war schon vor 40 Jahren dasselbe Thema. Da ist geredet worden über Nachwuchs und über Nachwuchstrainer, über Förderungen und so weiter. Also es ändert sich in Österreich, scheinbar wird sie in dem Bereich sehr wenig weiterentwickelt.
Ich muss ja sagen, es hat sich, was schon hinzugekommen ist, ist die technische Entwicklung, was alles zur Verfügung steht. Und da hat man diesen Irrglaube gehabt, okay, wir verlassen uns nur noch auf die technischen Möglichkeiten. Und das, was eigentlich wichtig ist für einen Trainer, das Auge, das blenden wir oder versuchen wir ein Stück weit beiseite zu schieben.
Es ist schon Geld investiert worden natürlich. Man kann dann wieder diskutieren, ist es richtig investiert worden, aber allein die Akademien, die Trainer, dann, da gibt es schon ein bisschen Bezahlung.
Um ein Grundding, was der Martin
sagt. Von den einfachen Kleinen unter den U10, U12, U14, da gibt es sicherlich weitaus mehr, gibt es zwei LAZs und so weiter, du weißt das noch besser. Aber es ist natürlich was passiert worden. Die Frage ist ja immer wieder, wird es auch richtig eingesetzt?
Wann gab es die letzte Budgeterhöhung für LAZ-Stützpunkte?
Ja.
Seit 15 Jahren.
Ich glaube, Nachwuchs wird immer so.
Aber ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu den letzten 40 Jahren, ich glaube in den 1980er, 90er Jahren waren wir ganz auf einem anderen Level. Aber es ist was passiert, aber natürlich bei Weitem nicht genug und möglicherweise auch, wenn du sagst, es wird vor allem bei uns, im Moment hat man den Eindruck, sehr viel in die A-Nationalmannschaft investiert. Also man hört ja, dass dort die Kosten ja sehr enorm sind, ja, also für alle Bereiche, mag ja gut sein, aber wenn es dann woanders fällt, ist es weniger.
Wobei, wenn man jetzt wieder schaut, U17 hat sich qualifiziert mit Hermann Stadler für die, richtig?
Ja, aber Europameisterschaft nicht qualifiziert und dann qualifizierst du dich aufgrund von Punkten für die Weltmeisterschaft, wo über 50 Teilnehmer sind. Also das ist ein bisschen Augenauswischerei für mich. Und das sind wir beim nächsten Thema.
Kennst du besser
aus. Wo ich dann sage, was ergibt das für einen Sinn für in dieser Altersklasse? Ja, es ist ein Erlebnis für die Spieler. Braucht man nicht drüber reden. Aber der Stress mit den Reisestrapazen, was die Jungs halt alle haben, und die sind in der Schule, werden die auch noch gefordert, und die sind eh schon in den Akademien viel unterwegs und in der Jugendnationalmannschaft spielen. Und dann fahre ich da auch noch hin, weil es da die FIFA aufbläst auf über 50 Nationen. Ja, da muss man sich schon fragen, wo wir immer sagen auch, oder ich der Meinung bin, wir müssen versuchen, diese Reisestrapazen, diesen Stress zu reduzieren, damit wir wirklich viel mehr mit ihnen trainieren und üben können. Und dann geht man halt her und bläst einen Wettbewerb auf oder schaut, dass man noch mehr Termine in Länderspiele reinknallt, dass die Spieler noch mehr unterwegs sind. Ja, es ist ein Erlebnis. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe selber bei mir nachgeguckt, nochmal U17-Weltmeisterschaft. Die Quote ist schwindend gering, welche Spieler wirklich aus der Nationalmannschaft, so U17-Bereich, Profi geworden sind.
Ich habe mich auch wieder angesehen, U17, wo der Upamecano war mit dem französischen Auswahl, du findest ja kaum mehr Spieler. Also die spielen alle in den dritten, vierten Ligen. Also der Output ist extremst, und zwar bei den Top-Nationen, muss man sagen. Da reden wir gar nicht von Österreich.
Wobei man ja sagen muss, für Martin war ja früher als Kind ja schon, wenn er von Güssing nach Oberwart gefahren ist, schon große Reisestrapaz. Also für den war das schon ein Erlebnis.
Ich war ja, deswegen spreche ich es ja an, ich war ja noch so verrückt bei uns im Burgenland, weil wir ja langgezogen sind. Wir mussten zweimal in der Woche nach Eisenstadt hochfahren und das heißt für uns, für mich, direkt von der Schule um 4 hoch und ich bin am Abend um 23:30 nach Hause gekommen. Am nächsten Tag wieder Schule und das war schon eine jetzt, deswegen kämpfe ich so dafür im Burgenland, dass ein Umdenken stattfindet, weil sie machen es noch immer am Montag und Mittwoch. Die Spieler müssen nach Mattersburg hoch, U13, U14 Spieler, wohlgemerkt, 3 Stunden Autofahrt für eine Stunde 30 Training. Und ich versuche permanent dagegen zu kämpfen, weil dann sage ich, ja, lassen wir uns doch bei uns trainieren. Ich versuche das zu reduzieren. Spieler kommen dann immer auf mich zu und fragen, ja, ich müsste noch was lernen, ich kann heute am Donnerstag nicht zum Training kommen, sind dann unangenehm, sage ich, absolutes Verständnis.
Weil am Montag, Mittwoch dann
fährt sitzt 6 Stunden im Auto.
So. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Bei uns war es früher halt anders. Bist um 12 oder spätestens um 1 heimgekommen und
hast, kann man so viel
und hast dann eben den,
und im Auto sitzt.
Also jetzt, rechne das hoch auf die 2 Jahre oder 3, 4 Jahre, was da zusammenkommt, was du im Auto sitzt.
Ja, spannende Themen. Ich möchte aber vielleicht den Bogen wieder versuchen zurückzuspannen und eine ganz kurze Runde machen. Qualifizieren wir uns für die Weltmeisterschaft? Ja, nur Jan, nein, Antworten erlaubt.
Selbstverständlich.
Martin Trick gerade, Martin Konrad?
Ja, ich sage ja, auch übrigens, weil der Martin das kurz sagt. Weil auch so viele Nationen wie noch nie dabei waren und Europa auch mittlerweile 16 Plätze hat, auch deshalb ist die Chance größer geworden.
Ich sage auch ja.
Gut, dann handeln wir oder haken wir das Thema ÖFB-Nationalteam ab. Kommen zur Person. Martin Stranzl. Martin, wir haben, ja, es soll auch um dich gehen. Wir haben Fragen gestellt. Ja, aber jetzt wird es nicht
gesagt.
Jetzt wird es nicht
gesagt. Genau. Ach so.
Wir haben Fragen gestellt bei uns auf Instagram, was die Leute wissen wollen von Martin Stranzl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, unsere Social Media Abteilung hat gesagt, so viele Fragen sind noch nie gekommen.
Scherz,
zu einem Gast. Nein, ernsthaft.
Ja, 3.
Man muss aber ganz ehrlich sagen, 99%
drehen
sich um ein Thema. Ja. Und eine möchte ich aber, mit der möchte ich vielleicht einsteigen, damit wir die eine zuerst abgejagt haben, weil wenn man sie
100 Anfragen.
Ja, genau. Wenn man sie auf Instagram, wenn man dich, entschuldige, auf Instagram verfolgt, ist dann die Frage aufgetaucht, wo habe ich sie? Was ist dein Karpfen-PB?
Personal Best.
Personal Best wahrscheinlich.
Ja, Bestmarke, ja.
Von Carp Fishing Leon. Also Martin Stranzl ist auch ein begeisterter Fischer. Zuletzt gab es Zander, glaube ich, für die ganze Familie und alle Verwandten.
Ja, ich war ja,
also das war wirklich so ein...
Also der Fisch hat gehabt 5,8 Kilogramm.
Ja.
Und ich habe ihn dann filetiert, was ich normal... Also bis 65 Zentimeter filetiere ich nicht, dann verwerte ich als komplett, als Ganzen, weil du viel mehr rauskriegst vom Fleisch und es bleibt dann halt wirklich nur Skelett und über. Aber dann laden wir auch die Familie ein zum Grillen. Und der war halt jetzt wirklich mit 5,8 Kilo, da habe ich die Filets halt rausgeschnitten und sind halt 2,5 Kilogramm Zanderfilet rausgekommen. Also es ist schon ordentlich. Und wenn man überlegt, wie die Preise nach oben gegangen sind und natürlich der Mutter, Schwiegermutter und wir uns zu Hause, also ich teile das dann auf.
Eingefroren. Für Winter.
Das, was du nicht gleich isst, natürlich frisst du das ein, weil es wäre schade drum und ist unser Lieblingsfisch. Und wenn es dann noch am Hausgewässer direkt vom Haus passiert, ist es natürlich sensationell.
Ja. Also die Frage, was ist Karpfen Personal Best? Oder interessiert Karpfenfischen überhaupt nicht?
Karpfen Personal Best ist bei mir aktuell 25,8 Kilogramm. Puh. Aber den setze ich zurück, also Catch and Release mache ich da. Und auch, du darfst auch...
Ich glaube, kann man den neuesten Gewicht nicht mehr haben. Aber da sieht man, was man alles am Fischmarkt kaufen kann, nicht?
Ich habe den nicht gekauft, ne?
Ja. 5 Kilo,
nein, nein, nein. Aber wie viel Zeit geht für das Hobbyfischen drauf? Jetzt, weil das ist ja auch ein Hobby, das eher zeitintensiv ist, sage ich jetzt mal. Weil dann Zander fängt man ja nicht in 10 Minuten.
Nee, das nicht. Also ich gehe sowieso jeden Tag spazieren mit meiner Frau und weil wir auch einen Hund haben und dann war das Wetter auch so dementsprechend, wo ich das Gefühl gehabt hatte, heute könnte was gehen und habe dann meine Zanderroute mit dem Gummifisch als Köder mitgenommen, wo du ja Köderfisch zupfst, also du zupfst halt den Gummifisch her.
Also
der
Arbeit,
das der ist macht ja permanent diese Auf- und Abbewegung, was, und da fächerst du halt den Teich ab mit verschiedenen Stationen und das dauert halt 1,5-2 Stunden, wo du halt unterwegs bist und gehst und nebenbei gehst halt spazieren. Und war wirklich dann schon, ist halt dann Glück auch, gehört auch dazu.
Der Klassiker kurz vorm Aufhören wahrscheinlich.
Naja, die letzte Station, die ich mir als Punkt gesetzt habe, war es halt dann wirklich so, dass er dann da zugeschlagen hat. Ja. Und also, dann war schon.
Was nimmst du denn als Köder?
Gummifisch.
Gummifisch.
Gummifisch, ja.
Keine Kartoffeldinger mehr oder wir haben
auf Zanderkartoffel
mit Gries, ne, wir haben es mit Grinne, wir haben auf der Donau ja gefischt. Nicht? Donau ist wieder
deswegen schwierig. Deswegen hast du nichts gefangen mit der Kartoffel.
Nein, mit Kartoffel nicht, aber mit so mit Grieskugeln und was weiß nicht.
Da das,
mein Vater, da, Kapfen, was mein Vater damals verdient. Oder Regenwurm, der Vater dann, ja. oder mit Heuschrecken.
Ja.
Also mein Vater war so ein bisschen ein Fischer. Ich habe es einmal probiert und dann aufgegeben.
Einmal ist kann man, ja.
Ich habe keine Geduld für sowas.
Gut, dann haben wir das Thema Fischen zu dem Thema abgehakt. Und jetzt kommen die 99% anderer Fragen. Okay. Wann gibt es eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach als Sportdirektor, sportlich Verantwortlicher? Wann kommst du zurück zu Borussia? Ich könnte jetzt wirklich 3 Minuten lang Fragen vorlesen, die sich im Inhalt immer gleich sind, aber dann doch anders. Wann bist du Angestellter bei der Borussia? Wann kannst du dir vorstellen, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach zu sein? Bist du bald in Funktion bei Borussia Mönchengladbach? Rückkehr zu Gladbach möglich. Rückkehr zu Gladbach. Wann kommst du nach Gladbach? Hi Martin, liegt deine Zukunft bei Gladbach? Also,
ja, ja. Als Spieler hat keiner gefragt, oder?
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Und deswegen war ich ja auch im letzten Jahr und auch dieses Jahr viermal am Borussia-Park und habe da Gespräche auch geführt. Ich bin im Rahmen meiner Ausbildung zum Diplom-Fußballmanager vom Bundesliga-Campus. Haben wir ja verschiedene Module und für mich war es halt immer wichtig, Theorie ist das eine, aber Praxis ist das andere und ich wollte es halt im Rahmen vom Verein erfahren, wie sieht die Praxis aus, wie ist das tagtägliche Umfeld, welche Schwierigkeiten poppen auf, was du eigentlich so in der Theorie halt nicht mitkriegst. Und deswegen war ich eigentlich da und habe mit den handelnden Personen da immer regelmäßigen Kontakt gehabt und auch gesagt, ich mache halt die Ausbildung, um eben für den Fall der Fälle, falls sich mal was auftut, dass sie Bescheid wissen, dass ich eben auch vorbereitet sein will. Das wissen sie, aber es hat halt jetzt in der Situation noch keinen Kontakt gegeben mit dem Verein und ich habe jetzt letztes Wochenende das letzte Modul auch gehabt von der Ausbildung und weiß man nicht, was sich wann ergeben wird. Ich habe sie ja auch deswegen gemacht, weil ich schon ein bisschen auch gestalten will, was bewegen will, mitarbeiten will. Als Trainer die Arbeit macht mir irrsinnig viel Spaß, ja, ist aber im kleinen Rahmen, wo du etwas gestaltest und ich würde halt auch gerne in ein bisschen größeren Rahmen Dinge gestalten und voranbringen und deswegen eben auch die Ausbildung und auch als Gesamtpaket mit der Trainerausbildung finde ich es für mich super spannend und interessant.
Peter, kannst du dir Martin vorstellen als sportlich Verantwortlicher bei einem großen deutschen Bundesligisten? Würdest du als Trainer gerne unter Martin Stranzl arbeiten?
Na, gehen wir mal auf die erste Frage. Nein, kann ich mir gut vorstellen, weil der Martin immer, ich habe ihn ja damals bei 60 als Jugendlicher kennengelernt und von seiner ganzen Entwicklung und für was, dass er sich alles interessiert. Mir ist das immer, werde nie vergessen, damals wieder bei uns zu Hause, das Ganze da mit den elektronischen Dingen. Er hat sich immer für die Dinge interessiert und dann fertig gemacht. Und auch beim Fußball, nein, beim Training. Martin war auch beim Training immer derjenige, was fokussiert war, der was nicht jetzt da irgendwelche Spumpernadeln im Kopf gehabt hat oder irgendwelche. Bei ihm hat man richtig gemerkt, der will, er weiß, mit seinen Möglichkeiten, ich muss an mir arbeiten, ich will das auch durchbringen und sein ganzer Fleiß und sein ganzes Talent hat er mit ihm dorthin gebracht, wo er dann gelandet ist, mit einer tollen Karriere. Also ob er Sportdirektor unter ihm, das wird sich nicht mehr ausgehen, weil ich weiß, schade, dass bei Gladbach...
Hast du deine Karriere schon beendet als Trainer?
Würde ich jetzt da Jein.
Jein. Lass es mal offen.
Ja, so ist es. Und bei ihm ist einfach, dass er, wenn er was macht, dann macht er das mit völliger Konsequenzheit, 100%ig. Und das ist die große Stärke von Martin. Und Nur jetzt kriegt man halt mit bei Gladbach, jetzt ist auf einmal dieser Schröder oder im Gespräch von Salzburg. Es wäre auch dann komisch, dass der ein halbes Jahr da ist und dann auf einmal wieder geht. Also das
weil man ja auch gesagt hat, man holt nur noch Leute, die sich voll mit der Sache identifizieren.
Ja. Ja. Und, aber mich würde es für Martin freuen, wenn er, er tut wirklich seine Fußstapfen hinterlassen bei Mönchengladbach, wenn das ein Thema für ihn dort werden könnte.
Martin Konrad,
in dem Fall. Ja, bitte, Entschuldigung.
Martin Schwanzl, was bringt er denn alles mit für so einen Posten? Also Persönlichkeit, glaube ich, kann man abhaken, Ausbildung kann man abhaken. Netzwerk? Ist das vielleicht?
Schon alles gesagt. Außerdem, allein wenn man die letzte Stunde ihm zugehört hat, wie reflektierend er ist, zum Beispiel ihm gerade über Problembereiche oder über Ausbildung, dann ist er eigentlich auch, hört man ja auch heraus, wie interessiert und wie energiegeladen er ist. Die Frage ist natürlich, wo kann er es am besten loslassen? Ich glaube, das muss auch er selbst wissen. Ist es eben im kleineren Bereich, das heißt mit einer Mannschaft, egal ob es im Jugendbereich ist oder dann, wenn er die Ausbildung fertig hat, auch im Erwachsenenbereich, oder kann er eben gesamtheitlich für einen Verein, für einen Verband in dem Fall auch tätig sein? Und ich glaube, die Entscheidung kannst nur du selbst treffen und natürlich muss es auch dementsprechend Angebote geben, aber dann ist halt auch die Frage, wo ist es in Österreich? Ist es vielleicht irgendwo, wo man auch noch vielleicht den einen oder anderen Fehler mehr machen kann, als bei einem, wenn man gleich in der Gesamtverantwortung steht, für einen deutschen Bundesligaverein, der ja im Moment, kann man durchaus auch sagen, um den Klassenhaltern spielen wird. Das heißt, da sind ja dann andere Faktoren auch wieder wichtig. Da wirst du auch gemessen sofort.
Gemessen wirst du permanent jeden Tag in deinem
Leben. Ja, aber du weißt, was ich meine. Du wirst ja nicht gemessen, ob du zum Beispiel die gesamte Nachwuchsabteilung umstellst. Das bringt ja nichts, wenn du nächstes Jahr vielleicht nicht mehr in der Bundesliga spielst. Und dann werden sie vielleicht in 10 Jahren sagen, das hat damals der Martin Stranzl hervorragend gemacht. Aber ich will damit nur sagen, das sind leider, oder was heißt leider, das sind die großen Herausforderungen. Und da wird der Martin selbst wissen, nachdem er alles erlebt hat als Spieler, wo's für ihn am interessant ist und wo er am meisten helfen und bewirken kann. Ich glaube, das ist ja für dich das Wichtigste. Ne?
Sicher, das Projekt muss spannend sein. Meine Art und Weise, vielleicht kommt bei dem einen oder anderen halt nicht so gut an, weil ich sehr direkt bin und auch sehr konsequent im Handeln und im Entscheiden. Aber gerade das, glaube ich, ist etwas, was ich so ein Stück weit ein bisschen vermisse, auch in unserer Gesellschaft, im Fußball, dass man Entscheidungen trifft und auch Verantwortung dafür übernimmt. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich da davor stehe und sage, ja, ich würde gern was entscheiden und so, und dann zieht sich die Entscheidung aber über Monate hin, wenn nicht sogar über Jahre, und dann übernehme ich keine Verantwortung dafür, das bringt ja keinen weiter. Von dem her muss man halt dann auch die Haut halt auch haben, und das im Fußballbusiness ist einfach so, und deswegen, ja, ob es jetzt die Situation ist, du kämpfst gegen den Abstieg, habe ich miterlebt, bin einmal auch sogar abgestiegen auch, ob du oben mitspielst und den Druck aushalten musst, klar, aber wenn du als Hauptverantwortlicher eine Vision hast, auch eine ganz klare Art und Weise, wie du was strukturieren und arbeiten willst, glaube ich, dann ist es egal, ob du jetzt da unten drinnen bist, ob es nach oben hingeht, sondern jeder muss auch wissen, woran er ist, und du musst halt auch alle Menschen abholen und einfangen, damit du auch eine Begeisterung wecken kannst für das Ganze. Ja. Und ich glaube, das ist mittlerweile in der Gesellschaft so wichtig, dass du nicht immer nur alleine und alleine dastehst, sondern dir ein Team schaffst und mit diesem Team gemeinsam jeden seine Stärken auslotst und dann eben gemeinsam für den Erfolg arbeitest.
Es ist auch die Frage, wo wollen wir ihn sehen?
Das wollte
wo
ich gerade fragen. Wo Martin Schwanzl auch sehen, weil es ist
sicht halt als Trainer, eine andere Sicht mir als Trainer oder sicht mir
mir
gefällt auch in der Rolle gut, wenn er einordnet in den Medien, zum Beispiel bei Sky, die Champions League oder so. Das hat mir auch immer gut gefallen, weil er eben.
Ja, er war immer so wie mich auch gekannt hat, als Spieler und als Mensch. Aber es ist die Frage, sieht man ihn oder sieht sie eher selber als Trainer oder sieht sie eher mehr so als
Management?
Büromensch. So geht's einmal. Aus Büro, aus Management, aus Manager. Das ist die gerade Frage. Wo sagen wir die?
Nee, deswegen habe ich jetzt die Ausbildung dazu gemacht, weil ich mich schon in der Zukunft eher im Managementbereich sehe, weil ich halt Dinge gestalten will und dann eben auch, auch dementsprechend die Leute dazu holen kann, um eben diese Vision, die ich halt habe, voranzubringen. Und natürlich ist da eine extrem enge Zusammenarbeit mit dem Trainer notwendig, und deswegen ist es auch gut, dass ich die Trainerausbildung gemacht habe. Deswegen ist es auch gut, dass ich am Platz Erfahrung gesammelt habe und auch weiß und auch als Spieler die Erfahrung gehabt habe, auf was es dann darauf ankommt, dass du nicht immer gleich die Nerven wegschmeißen darfst, auch mit dem Trainer gemeinsam in der Zusammenarbeit, dass du da ruhig und sachlich herangehst, dass du einen Rahmen vorgibst, eben auch in dem sich der Trainer austoben und bewegen kann, um eben auch seine Art und Weise, wie er es auch ausleben kann, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich meine Art auf ihn versuche zu projizieren, sondern jeder Trainer hat seine Art und Weise zu arbeiten und du gibst im Endeffekt einen Rahmen vor, in dem er sich austoben kann, wie auch immer. So, und da gilt es gemeinsam, Schritte zu gehen und dann halt erfolgreich zu sein. Und mehr ist es eigentlich nicht. Deswegen eher jetzt Richtung Management, weil das andere hilft mir genauso einzuordnen, weil ich selber auch in Situationen war, eben auch, wo Drucksituationen einfach auch entstehen und wo vielleicht der Trainer ein bisschen mehr Unterstützung braucht und wo der Trainer halt auch mal in Ruhe gelassen werden will.
Ich wollte noch auf eine andere Ausgangslage hinaus, nämlich die Herausforderung bei einem deutschen Bundesligisten ist natürlich schier ungleich zu einem österreichischen Bundesligisten verglichen mit deutsche dritte Liga oder österreichische Regionalliga. Das sind ja auch im Managementbereich unterschiedliche Skills gefordert. Gibt es da etwas, wo du sagst, das schließe ich aus, weil ich mir da vielleicht doch schwer tue, mich damit zu identifizieren, mit dieser Rolle, weiß nicht, bei Deutsch Wagram Sportdirektor zu sein?
Ja, die Rahmenbedingungen müssen für mich passen, und wenn es ein spannendes Projekt ist. Die Herangehensweise bleibt gleich. Es ist nur die Medienlandschaft und die Mitarbeiter, die halt, je höher du kommst, je größer der Verein ist, je größer die Liga ist, das verändert sich. Also du musst im Leadership deine Führungsqualitäten haben, im kleinen Rahmen wie im großen. Ne? Das ändert sich ja nicht viel. Von dem her, klar, ist es leichter, wenn du dich unten ausprobierst und du machst unten Fehler und es fällt keinen so auf, weil halt die Medienlandschaft eine andere ist, weil halt nicht so viele Mitarbeiter da sind. Im Endeffekt, das ist der einzige Unterschied. Ja. Und dann Druck hast du, also ich mir selber, also das Außen, was dazukommt, aber ich selber habe den Anspruch für mich, wenn ich was mache, und das hat der Peter gerade gesagt, dann mache ich es halt mit 100%. Und dann ist es so auch jetzt im Training mit U13, U14, da bin ich bei 100%, da versuche ich jeden Spieler so zu fördern, dass es ihm gerecht wird. Ich versuche auf ihn einzugehen. Und genauso ist es im großen Bereich. Es ist nichts anderes. Das ist einfach mein Naturell. Das ist einfach, ja, perfekt ist so ein, ist eigentlich so für mich so ein bisschen die Schwachstelle, weil es gibt nichts Perfektes, aber ich habe den Anspruch für mich, die Dinge perfekt zu gestalten. Das ist so für mich so ein bisschen dieses Learning auch. Du kannst nichts perfekt gestalten, weil einfach viele andere Dinge dazukommen, die dich dann auch wieder beeinflussen. Und das ist so für mich so ein bisschen, wo mein Learning war, da loszulassen, da ein bisschen lockerer zu werden. Ja. Und das ist halt so jetzt ein Schritt aus der Ausbildung, den ich da auch mitnehmen konnte. Ja.
Also wir sind auf alle Fälle gespannt und gebannt, wo es Martin Stranzl hinverschlagen wird. Wir wünschen in dem Fall alles Gute für die berufliche Zukunft. Du bist ja ganz gut aufgestellt aktuell, was das Berufliche betrifft und somit. Schauen wir, wo der Weg dann weiter hingeht. Wir wollen noch einen kurzen Ausblick machen auf die österreichische Fußball-Bundesliga. Was ist denn die Geschichte, Peter, für dieses Wochenende, für dich? Ich sage einen Namen, Didi Kübauer.
Ja, es war sehr überraschend, glaube ich, für alle Beteiligten. Also
erstes Spiel auch gleich bei Rapid, dann als neuer Last-Trainer.
Ja, jeder, was ihn Didi ein bisschen näher kennt, weiß, dass er sehr erfolgsorientiert ist. Das, was da jetzt beim WRC passiert ist, war natürlich sehr überraschend. Ich glaube, das hat den Verein sehr, sehr getroffen. Aber das sind halt Entscheidungen, was im Sport passieren. Und er hat sich eben für diesen Weg für den LASK entschieden. Und ja, es wird natürlich jetzt da, oder ist viel Staub aufgewirbelt worden. Das wird man halt dann sehen, wie das Ganze bei den Vereinen weiterläuft.
Kannst du die Entscheidung nachvollziehen von einem Verein, mit dem Didi Kübauer in der vergangenen Saison Cupsieger geworden ist, eine Mannschaft aufgebaut hat, in den Top-Tabellenregionen unterwegs ist, zu einem Verein zu wechseln, der aktuell im unteren Tabellensegment unterwegs ist, viel Unruhe im Verein herrscht? Der Abgang damals war es auch nicht ganz friktionsfrei. Klar, die Infrastrukturbedingungen und prinzipiell die Bedingungen beim LASK sind ganz andere. Aber den WRC in der Situation mit einer vielleicht möglichen Titelchance, in der sich so zu verlassen, kannst du das nachvollziehen?
Ich will mich dazu gar nicht äußern, weil das ist nicht meine Entscheidung. Der Didi wird sich da, es wird Gründe geben, warum dass sich der Didi für diese Sache entschieden hat. Und es wäre, glaube ich, jetzt nicht gut, wenn irgendein Außenstehender da jetzt seine Meinung gibt. Klar, werden genug Leute sagen, verständlich, ein paar werden sagen, unverständlich. Vielleicht wieder was anderes drum. Ich halte mich da raus, weil es ist, Didi ist alt genug für diese Entscheidung und hat sich eben für dieses entschieden.
Martin.
Moa. Ja, wenn man so ein bisschen so Revue passieren lässt, Cup gewonnen, dann in die neue Saison gestartet, dann relativ häufig auch so ein bisschen Unmut geäußert, was ich so mitbekommen habe, auch in Interviews.
Dass der Präsident noch ins Taschel greifen muss.
Interviewsituationen, gepaart mit halt mit der Ausstiegsklausel, die ja vereinbart ist. Und das ist immer so eine Sache, wenn ich einen Trainer einstelle mit einer Ausstiegsklausel, dann kann ich eigentlich die Uhr danach stellen, dass, wenn was kommt, dass der Trainer halt dann weg ist.
Und, entweder er geht oder ich lasse ihn gehen, weil das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt. Ne?
Und ja, also warum, wieso,
das Didi... Das dass der Ausstiegsklausel gehabt hat?
Meine Klausel dabei. Wenn die Entscheidung, das, wie gesagt, das ist ja sein... wie er sich im Umfeld verändert oder was er sich erwartet in Linz, sind die Rahmenbedingungen besser, wahrscheinlich, bestimmt sogar. Eines der modernsten Stadien eigentlich. Also wir waren jetzt auch im Rahmen unserer Ausbildung da, ist schon ein Schmuckstück, was sie da hingestellt haben, also ein Riesenkompliment.
Auch ein Loch im Rasen, aber trotzdem.
Außerdem, ja, das Problem,
also aber das Rasenqualität
ist wieder was anderes, aber ja, das Umfeld, die Bedingungen sind halt nochmal etwas anderes und von dem her, ja, warum man die Entscheidung getroffen hat, weiß ich nicht. Ist nur das, was ich so jetzt in den letzten Wochen da halt dann war, eigentlich für mich dann, wenn was kommt, was sich auftut, dann wird es eintreten, dass er woanders hingeht. Ne? Dass jetzt Lask ist, ist es halt jetzt Lask, aber also wird man sehen, wie und wie weit, inwiefern, was er da gestalten kann, auch wieder als Trainer. Bisher war er überall eigentlich erfolgreich.
Die Herausforderung, zumindest, hat er gesagt.
Was man Küper auf alle Fälle nachsagen kann, ist, in den ersten 12, 16 Monaten hat er überall sehr viel bewirkt. Jetzt könnte man sagen, es sind gerade so 15, 16 Monate beim WAC und alles, was der Martin gesagt hat, unterstreiche ich. Ich glaube, er hat mit dieser Mannschaft auch sehr viel erreicht, um nicht zu sagen, Unerwartetes erreicht und möglicherweise sieht er dann auch die Grenzen. Er sieht dann vielleicht auch die Rahmenbedingungen, weil beim LASK gibt es ja nicht nur Stadion, auch die Trainingsmöglichkeiten sind andere als in Wolfsburg. Und möglicherweise wollte er auch noch irgendwas beim LASK am Ende des Tages wieder gut machen, weil er aus seiner Sicht ja zu Unrecht vor 2,5 Jahren auf Position 3 freigestellt wurde und vielleicht ist das ein Grund, vielleicht ist es auch nur ein finanzieller Grund, man weiß es nicht. Interessant ist, dass ich ihn ja in seinem letzten Auftreten als Trainer für den Wolfsburg über 90 Minuten verfolgen durfte beim Spiel in Graz gegen den GAK und er war, ich glaube, ich habe es irgendwann im Kommentar gesagt, vor dem Spiel enorm rätselig. Er war das übrigens auch nach dem Spiel, auch wenn das dann emotional war während des Spiels, vor allem seine Co-Trainer. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet, da gab es schon eine Anfrage, bin ich überzeugt davon. Er war gefühlt, war er aufgekratzter im Sinne von im Umgang mit den Menschen als sonst. Und möglicherweise hat das alles in ihm geschlummert, wie dann ein Entscheidungsprozess auch ist, weil das ist ja nicht etwas, wo ich sage, wenn ich einen Anruf bekomme, wahrscheinlich ich mache es, ja, sondern du musst auch überlegen. Vielleicht liege ich auch falsch und das war nur ein Gefühl, aber im Nachhinein betrachtet, ja, glaubst du, dass es erst am Dienstag oder am Mittwoch die Anfrage war? Aber der Gruber hat schon länger gesucht. Also ich bin mir nicht ganz, ja, möglicherweise war es auch nur eine lose Anfrage und konkret ist es erst dann danach geworden. Aber mein Eindruck war im Nachhinein betrachtet, weil ich mir, das haben wir schon gedacht, so outgoing ist ja der Didi sonst nicht rund um das Spiel. Für mich war es halt so. Aber wie gesagt, ich verstehe, die Liga kennt das super. Ob das jetzt von seiner Spielanweise, ob er jetzt wieder zum LASK passt, da müssten wir dann über den LASK sprechen, weil da gab es in den letzten 6 Jahren alle Richtungen, die da ausgewählt wurden an Trainern und da muss ich sagen, dass der Didi für etwas steht, das wissen wir. Ob er das mit dieser Mannschaft so hinbekommt, in kurzer Zeit werden wir auch sehen. Aber die Überlegung ist natürlich interessant, dass man ihm sagt, jetzt hat man einen Nicht-Österreicher gehabt, der offensichtlich mit der Liga überfordert war. Jetzt kommt natürlich jemand, der die Liga bestens kennt. Also diesen Zugang kann ich nachvollziehen.
Ja, das erste Spiel, ich habe schon gesagt, ist eben bei Rapid auch spezielle Situation immer für Didi Kübauer und auf der Trainerbank von Peter Stöger sitzt Didi Kübauers Nachfolger damals beim LASK, Thomas Sageda. Also wird vielleicht auch spannend werden.
Ja. Schauen wir. Aber in Österreich trifft sie irgendwann je nach Themen. Ne? Das muss man jetzt auch mal so. Das
stimmt. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir beenden den Podcast.
Ich muss noch am Schluss immer wieder, weil bitte. Letztes Mal.
Nein, ich wollte auch noch zu Peter Backhult was sagen.
Ja, bitte.
Weil Peter Backhult muss nämlich weg. Hat er gesagt, er hat noch einen Termin.
Ich hätte noch was anderes davor.
Achso, ja, bitte.
Weil wir das letzte Mal mit Peter Backhult ganz kurz gesprochen haben. Heute ist ja schon geworden, 13.10. ist ja für den Peter ein wichtiger Tag. Letztes Mal haben wir gesprochen über 1990. Das finde ich ein wichtiges Jahr für den Peter gewesen. Kurzeinsatz in Landskrona. Und Peter, ein Monat später warst du im Bernabeu. Das gibt es jetzt auch einen Jahrestag fast in Kürze. 35 Jahre Bernabeu mit dem FC Tirol.
Ja, war kegelabend.
Der Peter hat wirklich vieles erreicht, aber dieses 0-1 gegen Verröhren, das ist 1-9 gegen Real Madrid.
Wieso? Ich muss
die Verröhren aktuell mit 12 Punkten.
Ja, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es schon einmal erwähnt, dass Landskron bin ich wie die Mutter Maria zum Kind. Weil Andi Ogre, habe ich schon nicht mehr gesehen. Genau. Andi Ogre ist auch gesagt, Hicke, Peter, komm, und ich ja. Und schon ist es passiert. Ich habe nicht von Anfang an gespielt, das muss ich auch
dazu sagen. Genau, aber Bernabeu.
Aber Bernabeu war dann auch, war auch ein besonderer.
Das ist vielleicht nicht so
im Blick. War Champions League, damals hat es Meistercup geheißen, Real Madrid gegen Tirol. Ja. Hinspiel, damals noch K.O.-Phase, noch nicht, und mit Happel. Ich war schon recht optimistisch, aber dass es dann so...
Horst Rubisch war, weil ich weiß noch, die Bild-Zeitung war in der Bild-Zeitung ein großes Interview von Horst Rubisch und Horst hat in diesen sehr positiv gesprochen, dass wir dort ein gutes Ergebnis machen können und so weiter, weil Real Madrid momentan in der Liga große Probleme hat. Und ich weiß noch, wir haben das Video damals gegen damals hat man halt noch VHS-Kassetten eine im Bus und das Match gesehen und da haben sie gegen Oviedo daheim gespielt und der Hugo Sanchez hat, glaube ich, sechsmal von der Linie nicht getroffen. Auf jeden Fall 0-0 ist das Spiel ausgegangen. Es war, glaube ich, das vierte Unentschieden hintereinander, so ungefähr. Und er hat das Bildinterview, wie wir das gelesen haben, haben wir gesagt, bumm. Ja, und dann die Umstände, wir haben nicht im Bernabeu-Stadion trainieren dürfen, weil es gekränkt gehabt hat, haben müssen ausweichen aufs Trainingsgelände, auf irgendeinen Acker, aber das war immer alles wurscht und dann ist das halt schnell 3-0 gestanden, dann habe ich noch den Anschlusstreffer da gemacht zum 3-1 und in der Halbzeit ist 4-1 gestanden und der Ernst Happel hat in der Halbzeit gesagt, meine Herren, das darf man noch korrigieren, das Ergebnis. Zwar in die falsche Richtung. Sie ist zwar in die falsche Richtung gegangen, aber ich weiß noch, dass ich glaube eine Viertelstunde vor Schluss austauscht worden bin und ich auf der Bank gesessen bin und bitte keine Zähne. Das kann ich mir auch noch erinnern. Ich mir denke, weil wenn man da Zähne kriegt, bist du am nächsten Tag ist natürlich gestanden, seid ihr auf einem Kegel oben gewesen. Das war wirklich eine der bittersten Niederlagen, glaube ich.
Dann gab es 2-2 war dann nur das Rückspiel?
Das Rückspiel haben wir sie. Ja. Aus der Affäre gezogen. Es war damals auch so, dass er gesagt hat, ich bin dieselben Elfe, die was damals begonnen haben. Er hat es dann auf 10 reduziert, weil er den Klaus Lindenberger nach diesem Spiel noch in Madrid nicht mehr spielen lassen. Und es war damals gut ein achtbares Ergebnis, aber trotz allem, so ein Ergebnis bleibt dann natürlich hängen. Genauso wie das 7-0 mit Rapid in Salzburg. Das bleibt natürlich.
Aber ich wollte nur sagen, du hast das Tor erzählt in Bernabeu und jetzt kommt die Geschichte. Es war das 6. Tor im Bewerb. Und was war dann ein paar Monate später? Peter Backhult, Torschützenkönig in der Champions League, gemeinsam mit Jean-Pierre Papin. Also kein Österreicher hat das übrigens sonst noch geschafft. Also insofern, wie man so sieht, auch dort, wo Tränen sind, gibt es dann auch noch ein Lächeln.
Genau so ist. Ab und zu habe ich doch getroffen.
Gut, wunderschöne Schlussworte. Dankeschön, dass Sie heute wieder dabei waren beim Audiobeweis. Dankeschön an Martin Stranzl, Dankeschön an Peter Backhult und danke an Martin Konrad.
Schönen Tag.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Da war ja einiges Spannendes dabei und am Wochenende, da ist dann wieder österreichische Fußball-Bundesliga angesagt. Samstag und Sonntag natürlich Didi Kübauer mit dem LASK bei Rapid. Das große Thema. Das war's vom Audiobeweis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.